Mein Vater ist ja Syrer, der gehörte ja gar nicht zu diesen angeworbenen Gastarbeiterländern. Das heißt, er ist damals als Student gekommen nach München. Er wollte vermutlich gar nicht studieren, er wollte arbeiten, er hat aber erstmal Sprachen studiert, wie jeder, um überhaupt zu einem Studium zugelassen zu werden. Er hat eine Sprachenschule gemacht in München und meine Mutter war 64, glaube ich, gekommen und hat bei Siemens gearbeitet, eine junge Türkin, alleine, unverheiratet und als einzige ihrer Familie. Ja, wie hat sie das geschafft, ist auch sehr spannend. Das würde mich jetzt wieder ein bisschen wegtreiben, aber das ist eine Geschichte für sich. Zuerst mal möchte ich sagen, dass beide Elternteile, Vater und Mutter, die einzigen sind, die jemals nach Deutschland gekommen sind, von beiden Familien. Und beide aus einer gar nicht mal ökonomisch, rein ökonomischer Motive, sondern eigentlich aus den Ketten dieser gesellschaftlichen Verpflichtungen, Konventionen, aus diesem Druck. Also beide waren so jemand, die Freiheit geliebt haben, ohne sich dessen wirklich bewusst zu werden. Meine Eltern sind keine Intellektuellen, aber sie sind freiheitsliebende Chaoten. Meine Mutter kommt aus Izmir, aus der Westküste. Die waren 6 Geschwister und sie war das jüngste von den Mädchen, also die letzte sozusagen, die 5. Dann kam der endlich ersehnte Spross, der Sohn, mein Onkel. Das heißt, man kann sagen, sie war eigentlich die ungeliebteste, weil man wartete die ganze Zeit, dass es endlich ein Junge wird. So, jetzt waren alle Schwestern, waren endlich verheiratet, wir waren sehr arm. Die wurden alle verheiratet an höhere Offiziere vom türkischen Militär. Die waren dann auch alle unter Dach und Fach, bis auf meine Mutter. Und der Kleine ging in die Schule, ihr kleiner Bruder. Und meine Mutter hat ihr Dasein als jüngstes Mädchen gefristet im Hause, indem sie den älteren Schwestern im Haushalt immer helfen musste. Mehr oder weniger Dienstmädchen. Oder sie ist in die Zigarettenfabrik gegangen und hat da gearbeitet, um das Geld abzuliefern, damit der Jüngste eine richtige Ausbildung genießen kann. Was die ganzen Töchter ja nicht haben, war ja auch nicht wichtig für eine Frau. Also sie wurde nur ausgenutzt und sie hatte die Nase voll. Und eines Tages kam dieses Formular von den Anwerberstaaten aus Deutschland, konnte man sowas ausfüllen, so ein Formblatt, um sich zu bewerben, dass man als Gastarbeiter nach Deutschland kam. Das war 64, 63, denke ich mal. Und meine Mutter hat es dann ihrer Mama gezeigt, meiner Großmutter, und hat gesagt, guck mal, wenn ich das ausfülle, kann ich nach Deutschland und kann da richtig gut Geld verdienen und kann dann euch unterstützen und kann mir ein schönes Leben aufbauen. An sowas wie Unabhängigkeit hat meine Mutter nicht gedacht, das war auch nicht im Sinne einer türkischen Frau, nicht, jedenfalls nicht bewusst. Aber ich denke mal ganz tief unterbewusst schon, weil davon war sie geprägt, von Abhängigkeit und von Dienstmädchen-Dasein. Und sie war eine kleine Rebellin. Und dann hat die Mama, meine Großmutter, gesagt, nee, du gehst nirgends hin, du bist ein Mädchen, du bleibst schön zu Hause. Meine Mutter hat es erstmal so stillschweigend angenommen und eines Tages ist es eskaliert. Ich weiß nicht, was es war, auf jeden Fall ist es eskaliert, sie hatte die Schnauze voll und sagte dann zu ihrer Mutter, wenn ich nicht diesen Zettel ausfülle und nach Deutschland fahre, bin ich die größte Hure von Karşıyaka. Das ist ein Viertel in Izmir. Sie hat es vor allem beschworen, indem sie gesagt hat, ich schreibe es hier an die Wand, dass ich die größte Hure von Karşıyaka bin, wenn ich nicht nach Deutschland gehe. Mit diesem an die Wand schreiben ist so, ich halte es schriftlich fest. Jeder kann es lesen. Sie würde natürlich nicht als Hure arbeiten. Und das war auch nicht die Bedingung, aber sie meinte so, dann könnt ihr sagen, ich bin eine Hure, obwohl ich keine bin. Aber dann sagt mir, dass ich eine Hure bin. Jedenfalls, sie hat es getan. Sie hat es getan und ist nach München und war dann in so einem Gastarbeiterinnenheim, wo nur Frauen waren, türkische, und hat bei Siemens gearbeitet. Als Arbeiterin. Ich weiß nur, dass sie wohl ganz viele kleine Sachen montieren musste, weil sie später weitsichtig wurde und dicke Gläser brauchte, weil sie eben schlechte Augen bekam von der Arbeit in der Fabrik. Und sie hat lange Jahre bei Siemens gearbeitet, glaube ich, 20, 25 Jahre. Ich muss dir vorstellen, mein Vater ist Junggeselle, Deutschland, 60er, Mitte 60er, sehr deutsch. Er spricht kein Deutsch, meine Mutter spricht kein Deutsch. Es gibt noch nichts, wo sich ausländische Menschen in Deutschland versammeln könnten. Es gab noch nicht diese Teehäuser, die es jetzt gibt für Türken, Italiener, Schwarze, wie wir sie jetzt in Köln haben. Das gab es alles nicht. Also geschweige denn, dass es türkische Lebensmittelgeschäfte gab. Es gab nichts. Es gab nur die Heime, die Deutschen auf der Straße und die deutsche Sprache und das Nichtverstehen von ihrer Seite. Jedenfalls, mein Vater ging in seine Sprachschule, wohnte vermutlich irgendwo. Er wohnte nicht in einem Heim, er durfte ja nicht arbeiten, muss man dazu sagen. Das heißt, er kam wohl mit ein bisschen Geld und musste gucken, dass er sich irgendwie verdingen konnte, entweder Schwarzarbeit oder keine Ahnung. Jedenfalls hat er meine Mutter gesehen und hat es wohl irgendwie gesehen, wo sie wohnt und dass sie jeden Morgen von A nach B geht, nämlich vom Gastarbeiterinnenheim in die Arbeit und zurück. Das war damals eben das Heim und Siemens. Und meine Mutter war zwar eine Rebellin, aber sie war durchaus, was ihre Sittlichkeit anbetrifft, natürlich eine Türkin. Und sie wohnte ja in dem Heim auch in einem kleinen türkischen Mikrokosmos, in einer kleinen türkischen Gesellschaft, wo sie auch auf ihren Ruf achten muss unter den Frauen. Und der hat sie vermutlich da ein paar Mal angebaggert auf der Straße und sie hat dann immer so abgewunken, weil beide, sie sprachen ja auch nicht die gleiche Sprache, das war auch witzig, weil sie war Türkin, konnte nur Türkisch, er war Syrer, konnte nur Syrisch und mit Händen und Füßen und keine Ahnung. Aber er war sehr beharrlich und hat dann jeden Morgen um 5 Uhr morgens bei Siemens, stand er da, um sie zu begrüßen, wenn sie in die Arbeit ging und stand auch jeden Nachmittag da, um sie zu verabschieden, wenn sie ins Heim ging. Naja, und irgendwann hat er es dann geschafft, sie rumzukriegen. Und ich stelle mir das so vor, wenn du als junge Frau nach Deutschland kommst und es ist gerade die Zeit, wo du romantisch bist als junge Frau. Ich denke mal, sie war so 18, 19, 20 und dein Dasein findest du vielleicht als Glück, weil du arbeiten darfst, aber von außen betrachtet ist es nicht so doll. Vom Heim in die Fabrik und zurück, kein Deutsch können, nur die Frauen unter sich, irgendwelche gackernden Hähne, keine Männer, ist schon langweilig. Also hat sie sich vermutlich irgendwann mal durchgerungen, so zu sagen, okay, dann lass uns mal irgendwas spazieren gehen oder so. Und dann hat sie gesagt, okay, wir gehen spazieren zusammen, aber ich nehme eine Freundin mit. Das war schon wichtig für sie. Also hat sie sich ihre Arbeitskollegin, die Sunna, geschnappt. Und dann sind sie zu dritt spazieren gegangen im Englischen Garten, das weiß ich noch, das hat sie mir erzählt. Und dann war es eben so, dass sich die Sunna ganz stark in meinen Vater verliebt hat. Aber mein Vater wollte nichts von der Sunna wissen. Mein Vater wollte gern was von meiner Mama. Meine Mama wollte aber nichts von meinem Vater. Sie wollte einfach mal spazieren, flirten und so. Sie war sehr, sehr auf Abstand, weil sie war eine Frau alleine und was hätte ihre Familie gesagt zu einem Araber und dann aus der Fremde jemand und natürlich hätte die Familie den erst mal sehen müssen, obwohl, also es ist so verrückt, weil sie ist so widersprüchlich, obwohl sie so rebellisch war, aber weil eben alles sehr unbewusst passierte, was sie gemacht hat, ist sie nicht auf den Gedanken gekommen zu sagen, nee, ist mein Leben, ich habe den jetzt kennengelernt, ich finde den toll, ich heirate den und natürlich bringe ich den mit, aber nicht um Erlaubnis zu fragen, sondern um zu zeigen, dass das mein neuer Geliebter ist. Nee, so war es nicht. Es war nämlich so, sie haben sich dann kennengelernt und ich denke mal, sie hat am Anfang aus der Not eine Tugend gemacht. Er war sehr charmant, er hat sie hofiert, sie hat Romantik erlebt in diesen grauen Zeiten und hat es sehr genossen. Mein Vater ist natürlich ein Charmeur gewesen, wie vermutlich alle Väter in diesen jungen Jahren. Und dann hat sie gesagt, okay, ich fahre jetzt im Sommer in die Türkei, ich kann dich nicht heiraten, ich muss zuerst meine Familie fragen, wenn du willst, komm mit. Allein das war schon eigentlich sehr revolutionär, denn sie hat einen Mann aus der Fremde mitgebracht, mitten in ihr kleines Viertel, in ihre Straße und hat ihre Familie gefragt, ob sie ihn heiraten darf. Und was sagte meine Großmutter, ihre Mutter? Die sagte, ob du den heiraten darfst? Du hast einen wildfremden Mann von 3000 Kilometer Entfernung hier in unsere Straße gebracht. Den musst du heiraten, ob du willst oder nicht, weil sonst ist dein Ruf weg. Und sie hat ihn geheiratet. Danach sind sie zurück und bald war ich auch schon geboren. Also die haben im August geheiratet, im Mai kam ich. Ich denke mal, ich war so ein richtiges Hochzeitsnachtkind. Während der Schwangerschaft gab es schon die ersten Krisen. Er hat sie gebissen aus einer Wut heraus. Meine Mutter hat keine schöne Schwangerschaft erlebt, glaube ich, mit sehr großen emotionalen Turbulenzen. Ich wurde geboren, ich war nur ein paar Wochen alt. Und da kam meine Großmutter nach Deutschland. Meine türkische, die mütterlicherseits. Die väterlicherseits aus Syrien, die Verwandtschaft kannte ich noch gar nicht und die kamen auch nicht, genau. Das war noch nicht. Das war das erste Mal, dass sie überhaupt aus Deutschland rauskam. Besuchte die Familie, die Junge, war das erste Mal in Deutschland und sah, dass da Streit ist. Sowas kannte meine Großmutter nicht, weil alle die Töchter waren verheiratet und es ging anscheinend alles sehr harmonisch oder gesittet. Auf jeden Fall waren die Ehemänner pflichtbewusste Ehemänner, also die wenigstens emotional nicht so durchgedreht waren wie mein Vater. Also dass einer seine Frauen beißen würde oder so, das hat meine Großmutter einfach nicht erlebt. Und sie hat gemerkt, mein Vater ist so ein bisschen schwierig oder keine Ahnung, verrückt. Und sie hat mich genommen, als er in der Arbeit war. Und als meine Mutter in der Arbeit war und hat mich einfach mitgenommen in die Türkei, einfach entführt, da war ich 3 Wochen alt, 4 Wochen alt. Ich hatte keine Papiere Und es war eine Marjera, ein Abenteuer für sie. Sie ist nicht geflogen, sie fuhr mit Bussen von München über Österreich, Jugoslawien, Bulgarien, Istanbul, Edirne, die Grenze. Ich hatte keine Papiere, die haben sie aus dem Bus rausgeschmissen in der Türkei, als sie vor der türkischen Grenze war. Wie gesagt, die dürfen da nicht durch. Und hat einen Lastwagenfahrer angefleht oder eine Familie in einem kleinen PKW. Auf jeden Fall musste sie raus und hat da irgendwelche Autos da gefragt, ob sie sie mit reinschmuggeln mit mir, weil es keine Papiere für mich gab. Sie hat es dann irgendwie geschafft, man muss sich vorstellen, eine alte Frau, 60, 70, mit dem kleinen Kind ohne Papiere, das erste Mal überhaupt aus der Türkei raus, auf irgendwelchen Autobahnen mit dem kleinen Kind, muss ja ernährungstechnisch versorgt werden, muss die Brust bekommen, ist ein paar Wochen alt und das Einzige, was es kennt, ist den Geruch von der Mutter, die paar Wochen, der ist weg. Und hat es aber geschafft, weil es eine clevere Frau war, wie alle Türkinnen, also Lebenskünstler, würde ich mal sagen. Aufgrund der Umstände der damaligen Zeit und so. Und dann ist sie nach Izmir gekommen, heil mit mir angekommen. Der Jüngste, mein Onkel damals eben, für den meine Mutter auch gemalocht hat, damit er eine Ausbildung haben, war zu Hause, der hat mit mir viel gespielt, habe ich mir sagen lassen. Hat mit mir geschaukelt und so. Vielleicht war es auch eine gute Zeit, ich weiß es nicht. Es waren dann 4, 5 Monate, die ich dann da war wohl. Und dann kam meine Mutter im Sommer und hat mich wieder geholt. Und es war so lustig, weil ich brauchte Papiere. Damals war ja alles so chaotisch, also ist sie einfach zu den türkischen Behörden und hat gesagt, hier, der ist hier geboren. Ich bin ja in München geboren. Und die haben das einfach ausgestellt. Die haben gefragt, ja, welches Krankenhaus? Also ich gesagt, dieses, jenes Krankenhaus in der und der Straße in Karşıyaka, İzmir. Und dann war ich ausgestellt und hatte auf einmal ein neues Geburtsdatum, neue Identität. Und hatte also eine richtige türkische Geburtsurkunde, die bis heute noch immer gegen meine deutsche steht. Und jedes Land behauptet, dass ich in diesem geboren wäre. Was ich auch viel Ärger gab. Und seitdem kämpfe ich auch immer noch um meine Identität. Aber das ist so als eine sehr schöne Metapher für das, was ich heute noch erlebe. Und da bin ich dann im August, glaube ich, geboren. Ja, und dann kam ich zurück. Und die Jahre habe ich natürlich nicht erlebt. Aber ich weiß, dass es keine schönen Jahre waren für meine Mutter. Und sie wollte eigentlich, bevor meine Schwester kam, die kam 4 Jahre nach mir, wollte sich schon längst scheiden lassen. Und da hat die türkische Frau in ihr gesiegt. Die Brave, die auf das hört, was man zu tun hat als türkische Frau in einer türkischen Gesellschaft und hat sich nicht scheiden lassen, weil es einfach absolut, das darf man einfach nicht. Also meine türkische Familie in Izmir, das war jetzt keine Anatolia, die jetzt, wo es so um Ehre ging, wo meine Mutter irgendwelche Brutalitäten erlebt hätte oder wo sie so drastisch sanktioniert wäre oder verbannt wäre, wenn sie meinen Vater hätte sich scheiden lassen. Aber es war einfach auch gesellschaftlich noch nicht so, dass sie als Türkin von der Westküste aus einer Großstadt sich trauen würde, sich von einem Mann scheiden zu lassen. Vor allem, man würde es vorwerfen mit den Kindern und du würdest keinen Mann mehr kriegen. Und es schickt sich einfach nicht. Ich glaube, sie liebte ihre Familie. Sie war die Ungeliebteste aufgrund der Biografie, auf der Umstände. Für sie war es besonders wichtig, akzeptiert und geliebt zu werden, auch wenn sie sie nur einmal im Jahr gesehen hätte oder einen Monat im Jahr mit der Familie verbracht hat. Ich weiß nur, es gab viele Konflikte, auch mit meinem Vater, weil meine Mutter viel Geld dafür ausgegeben hat, Geschenke ihren Schwestern zu geben. BHs, Cremes, Shampoos. Ich glaube, da hatte mein Vater auch den richtigen Riecher, es war immer viel zu viel. Und die Schwestern waren sehr gierig danach. Und meine Mutter ließ sich eigentlich sehr ausnutzen, um geliebt zu werden. Hat alles dafür getan. Warum ist das Ganze schiefgegangen? Ich weiß nicht, was damals passiert ist. Ich weiß nur, dass mein Vater eben genau sehr auf Ehre geachtet hat als Araber. Er war zwar auch aus der arabischen Großstadt, aus Halep, Aleppo. Also ich unterscheide das immer von so einem türkischen Mann, der vielleicht aus Anatolien kommt. Mein Vater hat meine Mutter nie geschlagen. Nie. Keine Hand an ihr gerührt. Mein Vater hat zum Beispiel auch, untypisch wie andere türkische Männer, im Haushalt geholfen. Der hat gebügelt, der hat unsere Schuhe repariert, der hat abgespült, der hat auch gekocht. Das war ein Unikum, war ein sehr talentierter Mensch. Er war sehr eifersüchtig, das war ganz schlimm mit seiner Eifersucht. Kann man aber auch nicht in diese fundamentalistische Muslim-Ecke einordnen. Er hat nicht gebetet, er trank gerne, er trank aber nicht zu viel, er war auch kein Trinker. Aber er trank. Er war aber auch ein Moslem, ein Überzeugter, aber er war kein Fundi. Er war nur sehr sittlich und er hat unheimlich viel geredet. Sie hat nie Arabisch gelernt, aber er hat wohl so versucht, Türkisch zu verstehen und zu lernen. Er war sehr kreativ, der war immer sehr offen und der war da offener. Nicht, dass meine Mutter zu war, aber er hat auch gar nicht die Bemühungen gemacht, versucht mit ihr Arabisch zu sprechen, damit sie jetzt Arabisch lernen könnte, sondern er war da offen und wollte Türkisch verstehen. Sie haben sich auf Deutsch unterhalten letztendlich. Das war auch ein bestimmter Punkt, wo viele Konflikte ausgelöst wurden durch das Missverständnis oder Unverständnis. Ich musste also mein Deutsch runterdrehen auf ein ganz komisches innerfamiliäres Deutsch, was da kultiviert wurde, was sonst auch keiner verstanden hätte, damit überhaupt ich mit den beiden kommunizieren kann. Und das war so krüppelhaft, dass ich in der Schule im Deutschunterricht sehr gelitten habe eigentlich. Was weiß ich, wenn meine Mutter irgendwie was von mir wollte, Gandhi, holst du Kleiderbügel vom Balkon oder so. Das ist lustig, nicht hol doch bitte, sondern holst du. Das ist wie im Türkischen, da wird immer das Wort am Ende konjugiert. Suffixe oder Präfixe, ach egal, auf jeden Fall diese Endsilbe. Holst du, holust du Kleiderbügel vom Balkon oder holst du von Balkon oder holst du Balkon vom Kleiderbügel? Auf jeden Fall meinte sie, ich soll im Balkon gehen und halt den Kleiderbügel holen oder so. Das ist jetzt noch sehr verständlich, aber so in die Richtung ging das und so. Was weiß ich, mein Vater hat statt Kaugummi Kagumi gesagt, sowas. Oder Marilyn Monroe hat er zum Beispiel geliebt, sagt er Marilyn Moreau. Das fand ich immer, also das habe ich zum Beispiel, oder wenn er geflucht hat auf die Deutschen, Arschlecker, Arschlocker. Also Arschlecker, Arschlocker, weiß ich auch nicht. Also Arschlecker war klar, also leck mich am Arsch. Und Arschlocker ist eigentlich Arschloch. Also leck mich am Arsch, du Arschloch, Arschlecker, Arschlocker, war zum Beispiel sowas. Aber Kagumi habe ich immer geliebt und Marilyn Monroe, genau. Deswegen war das auch ein großes Problem, was die Kommunikation anbetraf, von den beiden, wenn es Probleme im Leben gab, weil sie eben die Muttersprachen so verschieden waren, er Arabisch und sie Türkisch, und sie sich in der Fremdensprache nur unterhalten konnten und diese Fremdensprache nicht besonders gut beherrscht wurde, haben die sich eigentlich immer nur sehr grob unterhalten können, sehr grob. Also im Grunde hätten sie auch gehörlos sein können, sich mit Zeichensprache. Vermutlich ist das fast die gleiche Ebene. Aber ich glaube, das war ein Grundproblem. Es war auch letztendlich ein Problem zwischen mir und meinem Vater, weil er mich gar nicht verstanden hat. Und mein Arabisch lange nicht so war, als dass ich hätte mich in seiner Sprache versucht zu erklären, wer ich bin, was ich denke und so. Mit meiner Mutter auch. Wie ich mich als Kind gefühlt habe, weiß ich gar nicht so. Ich habe gar nicht so nachgedacht. Ich hatte sehr viel Angst. Ich weiß noch, also schon erste, zweite Klasse, wir mussten früher ins Bett, darauf hat sie eigentlich auch geachtet. Und sie hat immer abends noch ferngesehen. Und es mussten alle Türen vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, alle Türen auf sein, weil ich Angst hatte, dass jemand kommen könnte. Und es musste Licht sein in der Diele, also im Durchgang, damit ich schnell flüchten konnte. Denke ich mal jetzt so, weiß nicht, was das damals war. Und manchmal hatte sie keine Geduld mehr. Und dann hat sie mir schon mal eine gelangt. Obwohl sie auch keine Mutter ist, die irgendwie mit System schlägt oder so, immer schnell. Aber da habe ich gemerkt, es war immer so, da konnte sie nicht mehr, die konnte nicht mehr. Du musst dir vorstellen, jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, mit dem Fahrrad nach Siemens fahren, vorher die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule, Haushalt, danach das Essen kochen für den Tag danach und deutscher Arbeitgeber, da noch nicht so, ne, so... Immer schön pünktlich kommen, ne, geh Frau, so und so. Sonst gibt's Abzug und schon hart. Und wo sie immer gesagt hat, ja, wenn ich zu spät komme, dann ziehen sie mir ab oder kündigen sie mir und so weiter und so fort. Also es war kein respektvoller Umgang damals mit den Arbeitern. Ich wusste, beide liebten mich eigentlich sehr. Also mein Vater war eigentlich auch ein sehr fürsorglicher Vater, weil der hat gearbeitet, der hat ja eigentlich auch durch ihre Heirat erst, ist er Gastarbeiter geworden. Also vorher konnte der ja nicht richtig arbeiten, er gehörte ja nicht zu den Anwerberstaaten. Das war nie jemand, der faul war, hat gearbeitet, das Geld nach Hause gebracht. Es war immer genug zu essen zu Hause. Es war immer so, dass mein Vater zum Beispiel immer unser Essen, was wir stehen gelassen haben, gegessen hat, damit wir nächsten Tag frisches Essen hatten. Er hat immer unseren Abfall gegessen sozusagen. War eigentlich von seiner Ausgangsposition ein guter Familienvater, ne? Er war nur einfach schwierig vom Psychischen her. Die erste Erfahrung, die ich zum Beispiel gemacht habe, war in der ersten Klasse als Ausländerkind. Meine Mutter hat mir immer Börek eingepackt als Pausenbrot. Und da ist wohl Börek auf die Hefte gekommen. Also ich hatte auf jeden Fall große Ölflecken. Und ich weiß, es war was ganz Schlimmes für mich. Ich bin nämlich oft sehr verschämt und traue mich oft nicht, in der Öffentlichkeit wirklich so zu agieren, weil ich habe Angst, dass ich ausgelacht werden könnte oder dass ich irgendwas Peinliches mache. Und das führe ich auf solche Situationen auch zurück. Und der Lehrerin, das war so ein Zurückbleibsel aus den 50ern. Turbierte Haare, Katzenbrille, ganz adrett, bieder angezogen. Und erste Klasse, 40 Kinder, sehr streng. Jedenfalls, es war in der ersten Klasse. Und wir waren 40 Kinder. Und diese Lehrerin, das war eben so eine ganz strenge, die hatte noch keine Ahnung. Es war nicht so eine moderne, hatte keine Ahnung von Pädagogik und so. Und sah auch so aus, so blonde, tupierte Haare und den Sekretärinnen-Look. Und so Flanellkostüm, so ganz adrett, bieder. Und diese Katzenbrille, kann ich mich noch erinnern, Frau Reiser. Jedenfalls hatten wir eben unsere Hefte und meine Mutter hatte mir Börek eingepackt und da waren Fettflecken an den Heften da. Und sie machte was ganz Ekelhaftes, was ganz Gemeines. Sie nahm diese Hefte, so als würde sie sich ekeln dafür, an so einer Spitze fasste sie es an und zog das so hoch und zeigte der ganzen Klasse, wenn das die erste Erfahrung ist, die du in der Schule machst, dass du bloßgestellt wirst vor allen Schülern, weil du nur ölbefleckte Hefte hast. Und denkst, du hast was Schlimmes getan, hast nichts Schlimmes getan, fühlst dich schuldig und denkst, na gut, die anderen haben alle Pausebrote, deswegen haben die keine Ölflecken auf den Heften und denkst, deine Kultur ist eine scheiß Kultur. Also das sind so die ersten unbewussten Assoziationen. Schämst dich für dein Türkischsein, schämst dich für die Hefte, für deinen Schülern, schämst dich vor dem Essen, denkst, das Essen ist auch ein blödes Essen, das möchte ich nie wieder, lachen mich alle aus. Das habe ich nicht vergessen. Das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, dass ich ein Ausländerkind bin. Meine Mutter hatte zwar viele, viele türkische Freundinnen aus der Firma, aber diese Frauen, die damals kamen, mit denen sie im Heim war, das waren keine Kopftuchfrauen. Ich kannte auch keine Kopftuchtürkinnen. Weder Mütter noch junge Frauen. Da gab es ja nicht. Wie gesagt, die ersten Kinder, die überhaupt in Deutschland kamen, die war ich und ich war gerade mal 7 oder 6. Da gab es also noch nicht eine junge Generation im Alter von 16, 17, die angefangen haben, Kopftuch zu tragen. Und auch von den Müttern. Ich kannte das nicht, von den Müttern auch nicht. Also die ganzen Firmenfreundinnen aus dem Heim von meiner Mutter, als sie dann schon verheiratet waren, zu Besuch kamen, waren alles sehr moderne junge türkische Frauen. Auch verheiratet oder unverheiratet, aber nie mit Kopftuch und auch nicht mit Röcken unter Hosen oder sowas, gar nicht. Das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, war Ende der 70er, Mitte 70er vielleicht, als die ersten türkischen Anatolier kamen als Familien, als bereits als ganze Familien, die alle kein Deutsch konnten, wo mich meine Mutter öfters in den 12. Stock geschickt hat. Und das war so eine Frau, die Hose unterm Rock und die ein Türkisch sprach, das ich gar nicht verstanden habe. Mit einem ganz schweren bäuerlichen Akzent, wo ich immer nicht verstanden habe, was sie sagt eigentlich. Und das war auch ein ganz bestimmter Geruch. Und die hat auch ihr Brot selber noch gebacken zu Hause. Und waren viele Kinder und der Mann, irgend so ein Grimmiger, der immer irgendwo in der Ecke saß, wie ein Pascha. Also das war eine Welt, die kannte ich als türkischer Junge nicht aus meiner Familie. Und auch nicht aus meiner Familie aus der Türkei. Und da habe ich das erste Mal anatolische Türken wahrgenommen. Und ich musste manchmal helfen, übersetzen irgendwas, ein Formblatt für die ausfüllen. Meine Mutter hatte regen Kontakt mit denen. Die mochte diese Frauen, weil die eine Küche mitbrachten, die meine Mutter nicht kannte. Und meine Mutter war ganz begierig zu wissen, wie diese Frau Brot backt. Die hat sich scheiden lassen, da war ich 17, 18. So lange habe ich auch diesen ganzen Stress mitgemacht. Hat sich scheiden lassen, es war auch sehr revolutionär für ihre Verhältnisse. Also, sie hat ja in der Türkei geheiratet, nach türkischem Recht. Also hat sie sich auch nach türkischem Recht scheiden lassen. Das heißt, sie musste den Anwalt in der Türkei nehmen und sich in der Türkei auch scheiden lassen. Ja, und das hat sie durchgezogen, ohne Wenn und Aber. Und sie konnte diesem Druck nicht mehr standhalten. Also, weil von der Familie und von türkischen Freunden gab es natürlich immer wieder den Druck, nee, das darfst du nicht wegen den Kindern und du musst deinem Mann, du musst dich wieder mit ihm versöhnen und so. Aber irgendwann ging es gar nicht mehr und ich fand es gut, dass sie da endlich sich da selbst durchgesetzt hat und da nicht mehr auf die anderen gehört hat und sich scheiden hat lassen. In der Zwischenzeit, ich war dann in der Hauptschule, also Grundschule fertig gemacht, nicht mit besonders guten Noten, aber auch nicht mit schlechten Noten, immer so mittelmäßig. Mittelmäßig aufgrund dessen, dass ich mich immer gerettet habe für die Momente, wo ich konzentriert war, um gute Noten zu machen. Und für den Rest der Zeit habe ich halt mehr oder weniger geschlafen oder verschwätzt. Da war eben sehr zerstreut. Kein Wunder bei den Familienverhältnissen. Ja, und dann kam ich ganz normal in die Hauptschule, 6. Klasse, 7. Klasse. Und dann traf ich eben Karin wieder. Ja, und Karin hat dann gesagt, geh doch auf die Realschule. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Dann gab es zwei Möglichkeiten. Das war auch spannend. Also die Lehrer haben dann gesagt, so, in der 6. Klasse oder der 7. Klasse, Hauptschule, haben die gesagt, ja, wer möchte denn alles auf die Realschule? Und dann habe ich die Hand gehoben und hat die mich ausgelacht, die Lehrerin, weil ich so schlechte Noten hatte. Ich hatte sie nun mal. Er hat gesagt, du kannst nicht auf die Realschule. Ich habe aber dann erfahren, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Entweder man hat gute Noten oder man macht eine dreitägige Prüfung. an der Realschule. Wenn man die besteht, ist es egal, was für Noten du hast, solange du nicht sitzen bleibst auf der Hauptschule, kannst du in die Realschule. Also ich hatte schlechte Noten in der Hauptschule, aber ich bin dann zu diesen 3 Tagen gegangen. Das war verbunden mit schriftlichen Arbeit, mündlichen Arbeit, Auffassungsgabe. Da musste man sich eben viel melden, das wusste ich, das habe mich also viel gemeldet. Im Unterricht habe wirklich alles gegeben in den 3 Tagen. Ich bin ja kein Langstreckenläufer, ich nenne mich immer Kurzstreckenläufer, ein Stehaufmännchen. Ich gehe, bin hartnäckig, aber nur für 3 Meter. Dann falle ich wieder um und dann stehe ich wieder auf. Nicht jemand, der wirklich durch, das zieht sich auch durch meine ganze Biografie. Jedenfalls, ich habe die 3 Tage natürlich bestanden und bin dann in die Realschule gekommen. Und war auch stolz wie Oscar. Und war dann in der Realschule, das hat dann auch sich eher so dahingetrieben. Das erste Jahr war ich natürlich, das erste halbe Jahr, wollen wir nicht übertreiben, war ich natürlich ganz ehrgeizig. Ich kam mir ganz toll vor, Musterschüler, Realschule, ich war aufgestiegen. Und hat mich aber dann alles ziemlich schnell gelangweilt. Es hat mich gar nicht gelangweilt, das hört sich so cool an. Ich hatte eigentlich nicht die Konzentration, das Durchhaltevermögen einfach da durchzuhalten. Noten ließen schnell nach im zweiten Halbjahr. Aber ich bin nie sitzen geblieben. Ich war auch jemand, der wusste, wo die Grenzen sind. Also das ist nicht so, ich habe mich nie wirklich durchhängen lassen oder so. Bin also noch durchgekommen. Das ging dann 8., 9. In der Zeit hat aber das Verhältnis zu Karin mich natürlich sehr befruchtet. Ich weiß noch, wir waren in München, ist ja eine Kunststadt, Pinakothek, die Lehnbach-Villa mit dem Blauen Reiter, aktuelle Ausstellung, das Haus der Kunst, die Stuck-Villa. Ihre wunderbare Kunstlehrerin aus ihrem Kunstleistungskurs am Gymnasium, die ganz tolle immer Exkursionen gemacht hat, wo ich mit durfte, Frau Schalker vom Werner von Siemens Gymnasium, das weiß ich noch, die sich auch schon mal was Verrücktes gemacht hat und sich zum Beispiel ein altes Anwesen auf dem bayerischen Land gemietet hat, 50 Liter Farbe mitgenommen hat und wie viel Quadratkilometer Papier, den ganzen Kunstleistungskurs und wir ein ganzes Wochenende verbracht haben, nur mit Punchen, Malen, gegenseitig anmalen, Akt stehen, große Spaghetti-Gelage und also sowas Künstlerisches, so eine Art kleines Bohemier-Leben schon gehabt und solche Sachen hat Karin mir nahegebracht, also so mit mir auch Sachen gelesen, mir Literatur empfohlen und die auch besprochen, hat auch selber gern gemalt, hat mich auch angeregt zu malen, hab dann auch viel gemalt. Wir haben immer kopiert. Wir mochten August Macke. Wir mochten Rottluff, Hans Rott, ich weiß nicht, wie hieß der? Der hatte so Aquarelle gemalt, die liebte ich, die habe ich eine Zeit lang auch kopiert. Und Karin war sehr neidisch, weil sie gesagt hat, ich habe einen guten Strich, weil ich unheimlich schnell das so lebendig wiedergeben konnte und sie immer sehr gewissenhaft alles studiert hat, während bei mir immer aus so einer Spontanität alles kam und so. Bis zu dem Zeitpunkt kannte ich auch noch nicht viele Türken. Also sogar bis 17, 18 nicht. Ich kannte Karin als halbe Syrerin, davon blieb aber nicht viel von ihrem Syrischsein. Und ich kannte Aishin, hatte ich mittlerweile kennengelernt in der Realschule. Aishin war die, zu der ich dann auf einmal, wo ich auch was Türkisches wieder so entdeckt habe. Was ich bis dahin aber gemerkt habe, dass ich viele Ressentiments erlebt habe, die heute Ressentiments sind, wo ich mich immer schlecht behandelt fühlte als Ausländer in Bayern, zumindest in München. Also München ist für mich immer ein großes Trauma auch gewesen als Ausländer. Ich würde nie auch zurückgehen nach München. Und ich war sehr befreit, als ich nach Köln kam. Das hat sogar die Karin gemerkt. München ist sehr rechtslastig. München ist sehr konservativ, sehr ausländerfeindlich. München ist überhaupt allem, was allem gegenüber, was anders ist, feindlich. Jedenfalls war dann in der 10. Klasse, hieß es dann, ja, wer will aufs Gymnasium? Und ich sagte, meine Hand gehoben, wie damals. Wirklich war das ganz gleiche Ritual. Der Konrektor kam rein, weil es war was ganz Besonderes. Und er hat schallend gelacht bei meinen Noten. Und das wollte ich aber. Ich hatte also genau die 2,5, um gleich in die Anschlussklasse zu gehen. Ja, und bin in die Anschlussklasse aufs Gymnasium gekommen. Ich war auf jeden Fall sehr inspiriert durch Kunst und Literatur und das war es dann aber auch schon. Von Schauspiel hatte ich keine Ahnung und da war immer irgendwas, wo ich Lust hatte zu spielen. Ich weiß noch, es gab eine Aufführung in der Realschule. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, weil ich war ja auch immer desinteressiert an allem. Außer diese ganz spezifischen Sachen, wo mich Karin hingeführt hat und wo ich mich auch nur über sie interessiert habe und nicht alleine aus eigener Initiative. Und in der Schule gab es eben so eine Gruppe, die eben da, ein Lehrer hat das geführt, ein Theaterstück. Und da hat jemand gefehlt. Ich sollte da im Faust, so ein ganz vereinfachter Faust, den sie da in der 9. 10. Klasse da gespielt haben. Und ich sollte da mitspielen, hatte da irgendwie eine kleine Rolle, aber irgendwie scheint die da angekommen zu sein, diese Rolle. Und fanden das alle ganz toll, was ich da gemacht habe, obwohl das so ein paar Minuten nur war. Ja, das ist so hängen geblieben, fand ich schön, aber habe ich mir jetzt nicht weiter drum Gedanken gemacht. Es blieb auch so, ich kam aufs Gymnasium, da gab es ganz tolle Gruppen, Arbeitsgruppen, Arbeitsprojekte. Und eins, das war die Theater AG. Und da hatte ich sehr, sehr Lust und da war natürlich auch, es gab ja immer so, an dem Asam-Gymnasium, wo ich war, gab es dann so eine Künstlerklique. Die hielt sich für was Besseres, Besonderes und da war ich natürlich auch dabei und war auch ganz stolz. Ja, und da habe ich Theatergruppe, da war ich eben ganz, ganz aktiv in der Theatergruppe und war da auch sehr eingebettet in diese Clique von dem Asam-Gymnasium. Und das war sehr schön. Das war sehr schön, genau. Und da habe ich geschmeckt, Theater. Da habe ich das erste Mal Theater geschmeckt. Das blieb aber da. Als ich aus der Schule rauskam, hatte ich mit Theater auch keine näheren Beziehungen mehr, weil ich entdeckte die Kunst. Ich hatte zum Beispiel ganz viele Fehltage auf dem Gymnasium, weil ich meine Tage mit Stunden des Aktzeichnens in der Kunstakademie in München verbrachte. Und warum ich da war, das hatte mit einer Sehnsucht nach Ruhe zu tun. Und Stille, die ich aber damals nicht so benannt habe. Aber ich kam ja aus einem sehr zerrütteten Elternhaus. Es war immer zu Hause Streit. Ich will mich jetzt nicht als armes Kind und so, aber es war Streit, es war immer Streit. Ich wollte nie gerne nach Hause. Und Schule war Stress und Druck. Dann habe ich die Schule geschmissen. Ich bin von zu Hause weg. Ich wohnte bei meinem Vater, meine Mutter wohnte im Frauenheim. Meine Schwester manchmal bei der Mutter, manchmal in einem Mädchenheim. Das waren ganz schlimme Verhältnisse, ganz lieblose Verhältnisse. Und ich habe dann ein Mädchen kennengelernt, ein kurdisches Mädchen, Berivan. Ja, und Berivan hat getanzt in einem Tanzstudio. Da habe ich gesagt, da komme ich auch. Und war am nächsten Tag sofort dort. Und das hat mich geprägt, die Zeit, da war ich 2 Jahre bei einer Südamerikanerin, Brasilianerin, Juscelia Rodriguez. Juscelia Rodriguez war mit einem Franzosen verheiratet, mit einem Weißen, und hatte ein Töchterchen, Janaina, und hatte im Keller eben so ein Tanzstudio und hatte Aufbaukurse gegeben, wo man so Grundschritte gelernt hat von allen verschiedenen, vom Ballett bisschen, vom Modern Dance, Jazz. Sie hat auch viel aus ihrer Kultur gemacht, also Afro-Ballett, Samba und sowas. Und sie mochte mich und ich mochte sie und sie merkte, dass ich da sehr viel Interesse habe. Und ich durfte für wenig Geld jeden Tag teilnehmen, weil sie mich aufbauen wollte. Was für sie spannend war, nicht immer nur so Hausfrauen, die jetzt so einmal die Stunde kommen, sondern wo sie auch mal was Talente aufbauen kann. Und sie hat mich da aufgebaut, wie auch Berivan, die damals eben schon da war. Und bei Juscelia habe ich nicht nur das gelernt, sondern ich war ja immer sehr chaotisch, sehr undiszipliniert. Sie hat mich gelehrt, dass man sich immer frische Klamotten anziehen soll, weil ich manchmal auch ein bisschen Schweißfüße hatte. Also es geht nicht. Oder dass ich pünktlich kommen musste, dass man Benimm haben musste, was ich auch nicht so richtig hatte. Sie war dann sehr traurig, als ich gegangen bin natürlich. Man wollte ja weiter, man wollte sich verändern. Ich habe entdeckt, dass es nicht nur Juscelia gibt. Ich bin dann in eine klassische Ballettschule, wo ich dann 1 Jahr lang nur klassischen Ballettunterricht genommen habe. Ich habe gearbeitet als Kellner. Ich weiß noch, in einer ganz bekannten Kneipe in München, wo Künstler verkehrt haben, im etc. auf der Türkenstraße in Schwabing. Das war meine erste Kneipe, in der ich gearbeitet habe. Gleich die richtige erwischt, wo wirklich nur Kunstprofessoren von der Akademie ein- und ausgingen und Künstler und Intellektuelle, wo es abends immer am Klavier gesungen wurde, wo es nur Rotwein gab. Und ich bin da ganz frisch da so rein. Keine Ahnung. Hab da gearbeitet und hab ab und zu auch bei einem Kunstprofessor Akt gestanden zu Hause. Und da habe ich auch viel Geld gekriegt und was zu essen auch. Weil ich habe jetzt schon in einer WG gewohnt mit 2 Frauen und hatte auch wenig Geld und habe auch oft nicht Miete nicht bezahlt. Aber der Hauseigentümer hat uns nicht wirklich belangt, weil das war ein altes Haus in einem sehr vornehmen Viertel in München, in Bogenhausen, wo auch in der gleichen Straße Flick gewohnt hat und bekannte Schauspielerinnen gegenüber von der Thomas-Mann-Villa, das irische Konsulat, direkt an der Isar. In den Alleenstraßen, ganz teuer, wo wirklich ganz, ganz reiche Leute nur gelebt haben, Altbogenhausen, ganz fein. Und da stand ein Haus, das Bogenhausen der Niveau nicht mehr gerecht war. Und deswegen haben da Studenten drin gewohnt. Und ich wohnte eben mit so einer verrückten Schauspielerin und einer verrückten Tänzerin, beide noch in der Ausbildung. Damals hatte man so viel Energie, die ich verpufft habe für Mist. Also ich bin ja dann von einem Tag auf den anderen gar nicht mehr in die Schule gegangen, einfach so. Bedauere ich heute, ne? Also, dass ich nichts durchgezogen habe immer. Ich bin einerseits aufgeblüht, aber andererseits bin ich auch wie so ein, ich hatte ja nichts, ich war auch nichts. Also, da war ja keine Basis, die ich von zu Hause mitbekommen habe. Also habe ich mich auf das gestützt, was ich so an Anerkennung gekriegt habe. Und das habe ich so aufgebläht, dass ich manchmal auch so ein richtiger Angeber war, so ein Gockel. Ich habe nie gelernt von meiner Familie, dass es Regeln gibt, dass es gewisse Konventionen gibt, die ganz wichtig sind, um das Zusammenleben irgendwie reibungslos zu gestalten. Na, das ging so ein paar Jahre und dann kam ich nach Köln, genau. Und nach Köln kam ich, darauf komme ich zurück, weil ich gerne eine richtige Ausbildung zu Ende machen wollte. Und ich habe vorgetanzt an der Ballettakademie in Köln, die angebunden war an die Musikhochschule, bin da auch genommen worden. Und das habe ich auch nicht durchgehalten. Hier in Köln war ich ganz alleine, die kannte auch niemanden. Da war nur die Ballettakademie und die Schüler. Ich bin immer noch am Wochenende nach München gefahren, um als Garderobe in der Diskothek zu arbeiten. Damals war die Zugfahrt noch so billig, dass ich so viel Geld verdient habe, das Wochenende in München, damit ich in Köln davon leben konnte. Und davon habe ich gelebt, war hier sehr einsam, bin nachts viel unterwegs gewesen, bin jedenfalls auch aus der Ballettakademie rausgeschmissen worden. Also das habe ich dann irgendwann an den Nagel gehängt. Dann habe ich in Cafés gearbeitet, war natürlich sehr frustriert, sehr unterfordert. Mein Leben als Kellner, sehr unglücklich, sehr unausgelastet, habe mit all meinem Charme, was wieder ganz typisch für mich ist, geschafft, diesen Direktor vom Köln-Kolleg zu überzeugen, dass das Ballett auch eine Ausbildung ist, auch wenn ich sie nicht fertig gemacht habe. Und er hat mich gelassen. Ich habe dann ein halbes Jahr diesen Vorkurs gemacht, den habe ich auch ganz locker so aus der Hand geschüttelt, hatte alle guten Noten, um jetzt das Abitur nachzuholen im Köln-Kolleg und dachte mir, ich hatte da schon Theater. Projekte gemacht an der Studiobühne, hat da so ein bisschen geschnuppert und fand es ganz toll zu schauspielen und dachte, Gandhi, willst du wirklich studieren, an der Uni hocken oder willst du schauspielen und willst du da dann die ganze Energie reinbringen? Und habe so meiner inneren Stimme gehört und gesagt, nee, du willst eigentlich schauspielen, vergeude jetzt nicht deine Zeit. Und habe das dann gemacht, habe dann viel geschauspielt und so, viel Theater gespielt, habe nebenher im Café gearbeitet, war nicht mehr so schlimm, weil ich hatte eine Perspektive, ich hatte ein Ziel, ich wollte was. Und dann war das okay. Ich habe auch Film und Fernsehen gemacht. Das, was ich gemacht habe, ist nicht so spektakulär. Ich habe 2 Kinofilme gemacht, da bin ich in diese Nische gerutscht. Also durch diese Nische hatte ich Glück, dass ich Kinoformat drehen durfte. Das waren 2 türkische Regisseure. Einmal Kadir Sözen, der hat Winterblume gedreht. Da habe ich eine große Nebenrolle gehabt. Da haben wir auch in Istanbul gedreht. Das war so eine Geschichte von 2 Türken, die aus Deutschland ausgewiesen wurden, aus verschiedenen Gründen. Er, weil er Sozialhilfe bezogen hat und der andere, weil er kriminell war und abgeschoben wurde. Das war ich. Die haben sich auf dem Bau in Istanbul wieder kennengelernt und wollten beide wieder zurück nach Deutschland, weil sie Familie hatten. Und haben sich dann das Geld erarbeitet oder erstohlen. Ich erarbeitet, der andere erstohlen, um sich von der Schleppermafia wieder zurückschleusen zu lassen. Das war so die Geschichte. Das war so eine Art Roadmovie. Da haben wir dann in Ungarn gedreht, Bulgarien, Istanbul, österreichische Alpen, München, genau. Das war die erste Kinosache, war ein kleiner Kinofilm, der nur in irgendwelchen Arthouse-Kinos lief, aber auch in der Berlinale, in der deutschen Reihe, neuen deutschen Reihe. Und das andere war Lola und Billy the Kid von einem türkischen Regisseur, der aus der Türkei kam. Der andere lebte in Deutschland, Kadir Sözen, der andere kam aus der Türkei, lebte in den USA. Kutlu Ataman war das. Und der hat dann eigentlich diese Geschichte für New York gedreht, soviel ich weiß. Der hat in Kalifornien sein Studium gehabt als Filmregisseur, ist nach New York, wollte diese Geschichte in New York drehen, war bei einer New Yorker Produktion und die haben sich aber nicht interessiert dafür. Und da war gerade ein Produzent aus Deutschland, Gerhard Hagemann von Zero Film, der hat gesagt, wenn du Lust hast, kannst du es in Berlin drehen. Kutlu kam für ein Jahr nach Berlin, hat recherchiert und es war eine Milieustudie über schwule Türken in Deutschland. Als Ausländer habe ich mich auch in München bezeichnet. In München fühlte ich mich als Ausländer. Obwohl ich geboren war in Deutschland, obwohl ich aufgewachsen bin und deren Sprache sogar bayerisch kann, war ich in München, fühlte ich mich immer als Ausländer. Und da spürte ich so dieses zweite Klasse Mensch-Dasein. Und das war keine schöne Zeit. Das habe ich in Köln nicht gehabt. Die Kölner sind erstmal viel offener. Und da war ich dann auch in der Zeit, wo die sogenannten Ausländer was für sich getan haben, für ihre Identität. Nicht als Türken und nicht als Deutsche, sondern als Türken, die in Deutschland leben, als Migranten. Das hat mir was gebracht. Da habe ich mich wirklich auch mal mit dem Thema auseinandergesetzt und habe dann auch nochmal einfach meine Erfahrungen, meine ganzen Narben aus der Zeit, habe ich nochmal aufgearbeitet. Und daher rührt auch mein Scharfsinn, dass ich manchmal einfach auch dann sehr schnell reagieren kann oder so wahrnehme, wenn Deutsche irgendwas sagen und sie meinen es gar nicht so, aber da kommt eben durch, dass es eben doch ein bisschen ausländerfeindlich ist, was sie da sagen, auch wenn das nicht so gewollt ist. Oder eine bestimmte Art von Verhalten oder keine Ahnung, eine langweilige klassische Situation, nicht hier in der Stadtsparkasse, ich war 25 noch oder so und eine Frau sagt zu mir, ich spreche gut Deutsch sage ich, ja, danke, Sie auch. Ich bin ja da geboren, also was soll denn das? Braucht man mich nicht loben. Das ist eher eine Beleidigung. Und solche Sachen. Das war eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was bedeutet es, hier Immigrant in Deutschland zu sein. Das hat hier in Köln. Und da habe ich aber sehr auch von meinen Erfahrungen in München, die waren letztendlich das, was mich zu dieser Feinfühligkeit gebracht hat. Naja, die Erfahrungen in München als Ausländerkind, der ich auch noch nicht so eine große Kontakte hatte zu anderen Ausländerkindern, dann so in der Jugend schon, die Erfahrungen haben mir eigentlich mehr das Selbstvertrauen weggenommen. Das Elternhaus war ohnehin nicht stabil, aber das, was ich durch die Umwelt erlebt habe, war noch destabilisierender als Kind, das ein Ausländerkind ist. Also dafür habe ich mich ja schon geschämt. Und ich weiß noch, in der 4. Klasse, da gab es nämlich andere Ausländerkinder, und zwar ein Franco Pellegrino, ein Italiener, und Paolo, ein Spanier. Und wir saßen alle drei in dieser Ausländerecke, weil wir alle drei nämlich auch schwierig waren. Der eine konnte nicht richtig Deutsch und konnte nicht gut schreiben. Ich war sehr ungezogen und wir saßen alle drei zusammen. Sowas nimmst du ja nicht bewusst wahr. Aber du spürst, irgendwas ist anders oder du wirst da irgendwie in so eine komische Buhecke mit den anderen zwei Ausländern getan. Und ist kein gutes Gefühl, ne? Also das vierte irgendwie so, ohne dass man es ausspricht, wird dir so das Gefühl gegeben, du bist halt nicht so dolle wie die anderen. Und die deutschen Kinder haben in der 4. Klasse, ging es ja auch ums Gymnasium und so, das war sowieso für mich überhaupt keine Diskussion, aber die Mädchen da, die mussten dann immer ihre Aufsätze vorlesen, die sie selbst geschrieben haben, die waren immer ganz toll, die ganze Klasse hörte dann Mucksmäuschenstill zu, und das war schon so eine Vorbereitung fürs Gymnasium. Weil die so toll waren, das war etwas ganz Besonderes. Die waren besonders klug und waren so behütet und so. Und wir waren halt irgendwie so der Abschaum. Naja, wir waren natürlich in unseren Leistungen lange nicht so gut wie diese anderen Mädchen oder anderen Kinder in der Klasse, aber deswegen so behandelt sie. Also Pädagogik war da nicht viel, ne? Irgendwas, was mit Integration zu tun hat, oder wie kann man diese Kinder, wenn sie vielleicht doch auch genauso intelligent sind, aber von der Sozialisierung so vernachlässigt, wie kann man die Kinder fördern oder sowas? Was heute zum Beispiel auf jeden Fall gemacht wird an Schulen. Oder eine Zusammenarbeit. Mein Vater lebt ganz vereinsamt und verbittert alleine in Izmir, in der Heimatstadt meiner Mutter. Nach der Beziehung von meiner Mutter hatte er noch ein paar Freundinnen, zwei Deutsche in Deutschland und dann eine türkische in Izmir, in der Türkei. Also er ist zwar Syrer, aber er ist natürlich europäische Lebensart gewohnt. Das ist in Syrien nicht unbedingt so. Und deswegen hat er dann, als er in Deutschland nicht mehr gelebt hat, natürlich die Türkei vorgezogen. Ist aber dann eher so mehr oder weniger gependelt, war dann viel auch in Syrien. Aber hatte so seine Basis in Izmir, was ja auch eine sehr schöne Stadt ist, an der Küste, sehr mediterran, sehr liberal. Und war da mit einer Türkin lange zusammen und verheiratet. Das war aber auch nicht das Problem, aber sie hat es mit ihm auch nicht lange ausgehalten. Jedenfalls lebt er jetzt ganz alleine, ist ja auch schon Ende 60 oder Anfang 70. Und traut sich eigentlich nicht zurück nach Syrien, weil er kein Geld in der Tasche hat, weil er sich schämt. Weil er das ganze Leben gearbeitet hat und nichts in der Tasche hat. Und er war fleißig, er war ja noch nicht mal faul, war auch nicht Trinker oder so, hat sein Geld auch nicht für irgendwelche Süchte für Frauen oder sowas. Aber irgendwie hat er es nicht geschafft, sich was zusammenzusparen. Ist alleine, einsam, das ist mein Vater. Meine Mutter hat nach ihm auch geheiratet mit einem Türken, der zwar ruhiger war als mein Vater, das war die einzige Qualität, sagt sie, das war, was bei ihm war. Aber von dem hat sie sich auch scheiden lassen, weil das war so ein kleiner türkischer, extrem konservativer, religiöser Typ, wo sie auch angefangen hat, das erste Mal in ihrem Leben ein Kopftuch zu tragen. Das hat meine Mutter in der Türkei nicht gemacht. Und als sie als junge Frau nach Deutschland kam, hat sie es nicht gemacht. Und auf einmal mit 50 Jahren hat sie das nicht aus, weil sie würdevoll als Türkin altern will und dann sagt, okay, es geziemt sich vielleicht einer türkischen Frau ein Kopftuch zu tragen. Sondern es war einfach aus dieser Religiosität und aus diesem Einfluss von diesem repressiven Typen. Das türkische Schneiderlein habe ich es immer genannt, der war Schneider, war immer sehr korrekt angezogen. Jedenfalls, von dem hat sie sich Gott sei Dank auch sehr schnell scheiden lassen, nach 10 Jahren. Naja. Sie brauchte ihn, sie hat ihn eigentlich nur wegen uns geheiratet, um uns durchzubringen. Meine Schwester war ja noch klein, ich war zwar schon von zu Hause ausgezogen. Meine Schwester war 13 und lebte noch zu Hause, war auch alles schwierig mit ihr. Deswegen hat sie ihn eigentlich geheiratet, weil sie Angst hatte, sie schafft es alleine nicht und war nicht so ihr Typ, also war eher eine Zweckehe, war schon mit Sympathie verbunden, aber die Sympathie, die ließ dann auch sehr schnell nach. Hat sich scheiden lassen, lebt alleine in München, hat Rente, ist immer so 4 Monate in der Türkei und den Rest der Zeit in München, weil da noch ihre Tochter lebt, meine Schwester. Meine Mutter wollte nicht in die Türkei, weil Die Schwestern sind fast alle schon weggestorben oder alt, älter als sie, ein bisschen senil geworden. Sonst hat sie da niemanden. Ihre Mutter hat sie noch sehr geliebt, meine Großmutter, die starb aber auch schon vor 10 Jahren. Zu ihr hatte sie das engste Verhältnis. Und in Deutschland ist sie halt gerne, weil meine Schwester einen Sohn hat, den liebt sie. Und den Enkel, so, und mit dem ist es ein großes Liebespaar, die beiden. Und meine Schwester ist alleinerziehend, unverheiratet, hat das Kind von einem Deutschen, mit dem sie sich nicht verstanden hat, ist also auch alleine, mit dem Sohn wenigstens. Und ich bin allein. Wir sind alle vier ganz allein. Heimat ist für mich heute, ist wohl wie alle Menschen sagen, Heimat ist da, wo man sich vermutlich wirklich wohlfühlt. Was heißt wohlfühlen? Ich habe es auch jetzt konkreter für mich. Heimat ist da, wo man zivilisiert und respektvoll miteinander umgeht. Das ist für mich Heimat. Deswegen wäre es für mich auch schwierig, zum Beispiel in Syrien zu sein oder in der Türkei. Obwohl ich da schon sehr ganz stark Heimat empfinde, einfach von der Region, von der Natur, von der Sprache, von der Musik, von der ganzen Körperlichkeit der Menschen, von der Mentalität. Aber ich fühle mich wirklich nur da wohl, wo ich Frieden habe.